NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio für Sie heute Matthias Wurms. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Für hunderte Bundeswehrrekruten war es heute ein ganz besonderer Tag. Sie legten öffentlich ihr Gelöbnis ab. Diese feierlichen Zeremonien sind durchaus umstritten. Wir widmen uns dem Thema gleich ausführlich. Außerdem stellen wir die neue Fraktionsspitze der Linken vor, die am Nachmittag gewählt wurde. Wir blicken auf die Weltbevölkerungskonferenz, die heute in Kenia eröffnet wurde. Und wir informieren über neue Entwicklungen bei der Regierungsbildung in Spanien. Dort deutet sich eine Linksregierung an. Zunächst aber schauen wir in den Nahen Osten, denn dort droht der immer schwelende Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern sich erneut zu einem Krieg auszuweiten. Der Grund? Heute Morgen gegen 4 Uhr hat das israelische Militär im Gazastreifen einen Anführer des islamischen Dschihad getötet. Nach Angaben der israelischen Armee war es ein gezielter Luftangriff. Die Gelegenheit, so hieß es, sei günstig gewesen, um eine, Zitat, direkte Bedrohung abzuwenden. Als Reaktion feuerten radikale Palästinenser wieder Raketen auf Israel ab. Im Gazastreifen kam es zu Protesten. Benjamin Hammer berichtet.
Am Vormittag trägt die Menge einen Leichnam durch Gazastadt. Männer feuern in die Luft. Der Körper ist in eine Flagge des palästinensischen islamischen Dschihad gehüllt. Am frühen Morgen hatte die israelische Armee den Mann getötet. Baha Abu al-Attar war ein Anführer der militanten Organisation. Auch dessen Frau kam bei dem Angriff ums Leben. Unsere palästinensische Nation sagt jedem, dass wir ihnen einen hohen Preis abverlangen werden, sagt Khada Habib, ein Anführer des islamischen Dschihad im Gazastreifen. Das Wort Israel nimmt er nicht in den Mund. Wir haben Raketen auf Tel Aviv abgefeuert. Gemeinsam mit anderen Gruppen des Widerstandes werden wir weiterhin alle sicheren Rückzugsräume der Besatzung angreifen. Am Morgen Raketenalarm in mehreren Orten Israels. Erstmals seit Monaten auch in Tel Aviv. Den Israelis bleiben 10 bis 90 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen, je nach Entfernung zum Gazastreifen. Insgesamt feuern militante Palästinenser über 160 Raketen ab. Die Aufnahme einer Verkehrskamera zeigt, wie eine Rakete zwei fahrende Autos auf einer Schnellstraße nur knapp verfehlt. In einem Krankenhaus im Süden Israels müssen Frühgeborene verlegt werden. Und in Tel Aviv, einer Stadt, die als relativ sicher gilt, bleiben zum ersten Mal seit 28 Jahren Schulen und Kindergärten geschlossen. Ich bin etwas besorgt, sagt eine Frau in Tel Aviv. Ich komme aus dem Zentrum des Landes und bin so ein Chaos nicht gewohnt. Aber okay, wir werden weitermachen wie bisher. Für viele Israelis kam die Eskalation überraschend. In den vergangenen Wochen blieb es relativ ruhig zwischen Israel und Gaza. Israelische Journalisten fragen nun, warum Baha Abu al-Attar getötet wurde und ob dieser Schritt, autorisiert vom Premierminister, gerechtfertigt ist angesichts des großen Risikos einer Eskalation. In den vergangenen Monaten übernahm dieser Mann mehrfach die Hauptrolle des Terrors im Gazastreifen, sagte Benjamin Netanyahu. Er initiierte, plante und führte viele Attentate aus. Dieser Mann war eine tickende Zeitbombe. Die israelische Armee hat ihre Truppen an der Grenze zum Gazastreifen verstärkt. An einem Krieg, so beteuert es der Generalstabschef Aviv Kochavi, sei man aber nicht interessiert. Wir suchen die Eskalation nicht, aber wir sind darauf vorbereitet. Und wenn es sein muss, werden wir auch zu weiteren Eliminierungen übergehen. Kochavi meint gezielte Tötungen. Eine umstrittene Praxis, die Israels Armee eigentlich ausgesetzt hatte.
Aus Israel berichtete Benjamin Hammer. Mehr als 6 Jahre hatte es vor dem Reichstagsgebäude in Berlin kein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr mehr gegeben. Heute war es wieder soweit. 400 Rekruten schworen am 64. Gründungstag der Bundeswehr ihre Treue. Und anders als bei früheren Zeremonien gab es weder Proteste noch Störungen. Für Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus war es eine, Zitat, beeindruckende Veranstaltung. Für die meisten Beteiligten auch. Aus Berlin, Nina Barth.
Gelöbnisaufstellung zum feierlichen Gelöbnis. Tisch! schallt es am Mittag über den Platz vor dem Reichstagsgebäude. In Reih und Glied stehen sie da, über 400 Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr. In ihrem Rücken der Reichstag, gegenüber die große Zuschauertribüne. Und dann, um kurz nach 12, der große Moment. Da schworen oder gelobten sie, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.
So wahr mir Gott helfe.
So wahr mir Gott helfe.
Und dieses feierliche Gelöbnis war für Familien und Freunde der Rekruten ein besonderer Moment vor einer besonderen Kulisse, dem Reichstag.
Ich kann nicht sagen. Mein Enkel ist dabei.
Sehr schön, weil ich damals selbst vereidigt wurde und nicht vor dem Reichstag war. Mein Sohn steht da jetzt gerade.
Gehört irgendwo einfach dazu zu diesem Gelöbnis. Der Bundestag. Das ist einfach überwältigend.
Es soll ja die Öffentlichkeit auch damit eingebunden sein, was unsere Soldaten eigentlich für uns zivil alles leisten.
Und genau das war das Anliegen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Bundeswehr sichtbarer machen. Und das erklärte Kramp-Karrenbauer auch heute wieder.
Die Bundeswehr ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft. Sie kommt aus der Mitte der Gesellschaft und sie gehört dort auch hin. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir ein feierliches Gelöbnis an diesem Ort, an eben diesem Ort abhalten.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble betonte in seiner Ansprache, es sei nicht selbstverständlich, dass die deutschen Bürger in Frieden lebten.
Sie wollen ihm dienen. Und auch das ist nicht selbstverständlich. Sie leisten künftig ihren Beitrag dazu, dass unser Land erfüllt, was die Präambel unseres Grundgesetzes erfordert, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Und dafür schulden wir Ihnen unseren Dank. Heute ist für Sie ein ganz besonderer Tag.
Und Schäuble sagte, heutzutage fragten viele, was bietet mir der Staat? Dagegen setzten die Rekruten ein Zeichen, das gehöre in das Licht der Öffentlichkeit.
Als Vorbild für andere. Denn das sind sie, Vorbilder für Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl.
So viel Anerkennung, so viel Lob. Mit stolz geschwellter Brust stehen die Rekruten da. Einer von über 400, allein in Berlin, ist der 18-jährige Andreas.
Ich bin eigentlich relativ ruhig geblieben, bis zum Moment, wo wirklich das Gelöbnis kam und jetzt am Ende nochmal sozusagen der Kampfschrei. Da pumpt dann schon das Adrenalin durch die Venen. Das ist schon ein geiler Moment.
Und das war heute nicht nur von Rekruten in Berlin zu hören. Denn die feierlichen Gelöbnisse gab es heute in insgesamt 6 Bundesländern.
Diese öffentlichen Gelöbnisse stoßen allerdings nicht bei allen auf Begeisterung. Auch diesmal gab es Kritik daran, das Militär auf diese Art öffentlich zur Schau zu stellen. Auch von Uwe Lüb in seinem Kommentar.
Nicht, dass hier ein Missverständnis aufkommt. Es geht nicht gegen die Bundeswehr und schon gar nicht gegen die Menschen, die dort freiwillig ihren Dienst tun. Aber die Zeremonie eines öffentlichen Gelöbnisses muss als das benannt werden, was es ist. Eine zur Schaustellung des Militärischen, ein aus der Zeit gefallener Show-Act. Ja, die Bundeswehr braucht nicht nur Kontrolle, sondern auch Unterstützung vom Bundestag, also der Politik und von den Menschen im Land. Es ist gut, wenn die Bürgerinnen und Bürger hinter ihrer Armee stehen. Dafür gehen Soldatinnen und Soldaten in die Schulen und stellen sich der Diskussion. Dafür macht die Bundeswehr Tage der offenen Tür, bitte mehr davon. Gern können sich Bundeswehrangehörige auch mehr einmischen, in politischen Parteien zum Beispiel. Oder öfter zu Wort kommen in Fernsehtalkshows. Aber Gelöbnisse mit viel Brimborium verherrlichen und verklären das Militärische. Den Menschen im Land macht man ihre Armee so eher fremd als vertraut.
Ein Kommentar von Uwe Lüb. Ganz anders sieht das seine Kollegin im ARD-Hauptstadtstudio Anja Günther. Hier ist ihre Meinung.
Die Bundeswehr soll in der Gesellschaft sichtbarer werden. Richtig so. Denn die Soldatinnen und Soldaten tun viel dafür, dass wir hier in Frieden leben. Ihr oft hochriskanter Einsatz für uns alle sollte daher auch öffentlich gewürdigt werden. Wir müssen den Soldatinnen und Soldaten zeigen, dass wir sehen, was sie tun. Öffentliche Gelöbnisse sind da als Signal genau richtig. Wir können Auslandseinsätze der Bundeswehr nicht einerseits als völlig selbstverständlich nehmen, andererseits aber sagen, bleibt uns bloß weg mit euren Traditionen. Gelöbnisse gehören bei der Bundeswehr nun mal dazu. Jedes Jahr gibt es etwa 150 davon. Junge Rekrutinnen und Rekruten sind verpflichtet, den Diensteid zu leisten. Und warum sollten sie dabei unter sich sein, im abgeschirmten Raum? Da bleibt die Bundeswehr am Rand und eben nicht in der Mitte der Gesellschaft, wo sie aber hingehört.
Anja Günther kommentierte im Echo des Tages bei WDR 5 und NDR Info. Wir bleiben in Berlin und schauen auf den Bundestag. Dort hat die Fraktion der Linken heute ihre neue Spitze gewählt. Als sicher galt, dass Dietmar Bartsch in seinem Amt bestätigt werden würde. Doch wer würde die Nachfolgerin von Sarah Wagenknecht, die sich nicht mehr zur Wahl stellte? Zwei Kandidatinnen gab es. Die bisherige Vizefraktionschefin Karin Ley und die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Amira Mohammed Ali. Das Rennen machte die Außenseiterin Mohammed Ali aus Berlin, Dagmar Pepping.
Die Überraschungssiegerin lächelte fröhlich in die Kameras und umarmte ihre Unterstützer. Dann die Premiere als neue Fraktionsvorsitzende der Linken an der Seite des wiedergewählten Dietmar Bartsch.
Ja, guten Tag, Amira Mohammed Ali ist mein Name, ich stehe das erste Mal hier. Ich freue mich sehr darüber, dass ich zur Fraktionsvorsitzenden heute gewählt worden bin.
Eines war der bis dahin weitgehend unbekannten 39-jährigen Abgeordneten aus dem niedersächsischen Oldenburg, bei ihrer Vorstellung aber wichtig, auch in Richtung der Medien.
Mein Nachname lautet Mohammed Ali, nicht nur Ali.
Die neue Fraktionschefin der Linken sitzt erst seit 2 Jahren im Bundestag. Schwerpunktthemen dort, Verbraucherschutz und Tierwohl. Die Juristin wird dem linken Flügel ihrer Amtsvorgängerin Sarah Wagenknecht zugerechnet, die nach 4 Jahren an der Spitze der linken Fraktion nicht mehr antreten wollte.
Ich fand Sarah Wagenknecht eine sehr gute Fraktionsvorsitzende. Ich habe sie auch immer unterstützt. Und Sarah Wagenknecht hinterlässt sehr, sehr große Fußstapfen. Und natürlich muss ich da ein Stück reinwachsen. Aber ich bin meine eigene Persönlichkeit und ich habe meinen eigenen Führungsstil. Und den werde ich entsprechend umsetzen.
52,2% der Stimmen im zweiten Wahlgang. Der überaus knappe Erfolg über ihre Gegenkandidatin Karin Ley macht Amira Mohammed Ali keine Sorgen. Sie empfinde die Fraktion nicht als zerstritten.
Ich sehe, dass wir an vielen Stellen sehr gut zusammenarbeiten. Ich sehe, dass wir an vielen Stellen noch weiter aufeinander zugehen müssen. Und genau das habe ich vor zu tun. Ich möchte mit jeder und jedem reden. Ich möchte jeden einbinden. Und ich glaube, dass mir das gelingen wird.
Dietmar Bartsch, der die Linksfraktion bereits seit 2015 führt, hatte keinen Gegenkandidaten. Das Ergebnis von 63,7% der Stimmen fiel aber deutlich geringer aus als bei der letzten Vorstandswahl vor 2 Jahren. Damals hatte Bartsch, der zum Reformerflügel der Linken gehört, 80% geholt. Er sei mit dem Ergebnis dennoch ganz schön zufrieden, erklärte der 61-Jährige.
Na gut, das ist ein Ergebnis der Auseinandersetzung, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, wo ich ja klar nochmal sage, die müssen wir überwinden.
Gemeinsam mit seiner Co-Vorsitzenden Amira Mohammed Ali werde er um alle in der Fraktion werben, die nicht für die beiden gestimmt hätten.
Wir kriegen das gemeinsam hin oder eben nicht.
Wie gespalten die Linksfraktion ist, zeigten die enttäuschten Gesichter der Abgeordneten, die Karin Ley unterstützt hatten. Grabesminen. Einige waren so geschockt, dass sie erst mal gar nichts sagen wollten. Ex-Fraktionschef Gregor Gysi hat Verständnis für die Reaktionen.
Natürlich gibt es erst mal bei den anderen eine Verstörung. Es ist immer die Frage, wie überwindet man das? Tja. Aber das ist jetzt in der Verantwortung von den beiden und natürlich von anderen. Was ich bescheiden dazu leisten kann, will ich ja gerne leisten, aber mich auch nicht verausgaben.
Sarah Wagenknecht verließ den Fraktionssaal mit einem zufriedenen, leichten Lächeln im Gesicht. Sie sei erleichtert, dass sie sich nun auf neue Aufgaben konzentrieren könne, sagte die 50-Jährige.
Soweit freue ich mich jetzt wirklich auf den neuen Lebensabschnitt. Aber ich werde Teil der Fraktion bleiben und ich habe natürlich und wünsche mir auch, dass die neue Fraktionsspitze viel Unterstützung erfährt und da will ich auch meinen Beitrag leisten.
Ob es mit der Unterstützung und mit der Einigkeit bei der Linken klappt, wird man sehen.
Dagmar Pepping berichtete aus Berlin. In Spanien könnte es nun doch zu einer Linksregierung kommen. Die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez und die linksgerichtete Podemos haben im Parlament in Madrid überraschend eine Grundsatzvereinbarung zur Bildung einer Koalition getroffen. Die hätte allerdings keine eigene Mehrheit. Aus Madrid, Oliver Neuroth.
Es ist ein Bild, das vor 3 Monaten noch undenkbar gewesen wäre. Ministerpräsident und Sozialistenchef Sánchez lächelt Podemos-Frontmann Iglesias an, beide umarmen sich. Es sind genau die Politiker, deren anvisiertes Regierungsprojekt im Sommer scheiterte. Podemos wollte eine Koalition, die Sozialisten nur eine Minderheitsregierung, die von der Linkspartei toleriert wird. Von fehlendem Vertrauen war schließlich die Rede und einer möglichen Regierung nur dann, wenn Podemos-Chef Iglesias keinen Ministerposten bekommt. Nun soll er nach Medienberichten Vize-Regierungschef werden. Eine 180-Grad-Drehung der Beteiligten. Man wolle jetzt die alten Streitereien hinter sich lassen und einen neuen Zeitabschnitt einläuten. Iglesias spricht heute von einer fortschrittlichen Regierung, die die Erfahrung der Sozialistischen Partei mit dem Mut von Podemos kombiniert. Eine Regierung, die den Dialog hochhält, um den Territorialkonflikt in Spanien zu lösen und für soziale Gerechtigkeit kämpft, als Gegenpol zur extremen Rechten. Ähnlich zuversichtlich zeigt sich Ministerpräsident Sanchez. Kritik, dass dieses Bündnis instabil sein könnte, blendet der Sozialist aus. Die geplante Koalition hätte zusammen nicht die absolute Mehrheit im spanischen Parlament. Nur 155 Stimmen, nötig wären 176. Bei jedem Gesetzesvorhaben wäre diese Regierung auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen. Das ist ein Abkommen für die ganze Legislaturperiode. Diese Regierung basiert auf Zusammenhalt und Treue. Und wir haben das Bestreben, die besten Ressourcen für die Regierungsarbeit zu nutzen. Die konservative Volkspartei lehnt ein Bündnis zwischen Sozialisten und Podemos naturgemäß ab. Parteichef Casado sprach von einer radikalen Regierung, die genau das Gegenteil von dem sei, was Spanien aktuell brauche. Die Konservativen wollen dieser Koalition daher im Parlament keinesfalls zustimmen. Doch tatsächlich gibt es Szenarien, die eine Parlamentsmehrheit möglich machen würden. Dafür müssten vor allem die Regionalparteien aus Katalonien und dem Baskenland mitspielen. Sozialistenchef Sanchez und Podemos-Frontmann Iglesias haben diese Konstellation offenbar genauestens studiert und schon entsprechende Abkommen mit den anderen Parteien getroffen, damit diese sie unterstützen. Sie wollen jetzt offenbar schnell handeln, um sich nicht dem Vorwurf aussetzen zu müssen, wieder viel Zeit ungenutzt verstreichen zu lassen, wie nach der Aprilwahl.
Oliver Neuroth berichtete aus Spanien. Auch aus Afghanistan kam heute eine überraschende Meldung. Die Regierung hat einen Gefangenenaustausch angeboten. Drei hochrangige Mitglieder der radikal-islamischen Taliban sollen freikommen, wenn die Taliban im Gegenzug zwei entführte Professoren freilassen. Unter den Taliban, um die es geht, ist auch Anas Haqqani, der jüngere Bruder des Anführers des Haqqani-Netzwerkes. Dieses Netzwerk ist verantwortlich für einige der grausamsten Anschläge in Afghanistan, vermutlich auch für das Attentat vor der deutschen Botschaft in Kabul im Mai 2017. Hintergründe und Einzelheiten von Silke Dietrich.
Mindestens 90 Menschen wurden bei dem Anschlag vor mehr als zwei Jahren vor der deutschen Botschaft getötet und mehrere hundert verletzt. Nur einer von vielen Anschlägen, hinter denen mutmaßlich das Haqqani-Netzwerk steht. Deswegen hatte Anas Haqqani, der jüngere Bruder des Anführers des Terrornetzwerkes, auch in Afghanistan in Haft gesessen. Er soll sich vor allem um die Finanzen gekümmert und Gelder aus den Golfstaaten besorgt haben. Daher war es für einige heute schon eine Überraschung, als der afghanische Präsident Ashraf Ghani vor die Kameras getreten ist und verkündet hat, dass drei ranghohe Taliban freigelassen werden sollen. Wir haben die Entscheidung nicht alleine getroffen, sondern in enger Absprache mit unseren internationalen Partnern, sagte Ghani heute auf einer Pressekonferenz in Kabul. Diese Mitglieder der Taliban sind nun schon einige Zeit unter unserer Aufsicht in einem afghanischen Gefängnis gewesen. Die Bedingung für die Freilassung soll sein, dass die Taliban ihrerseits zwei Professoren freilassen, die sie im August 2016 entführt hatten und sie seitdem als Geiseln halten. Die beiden Männer, ein US-Amerikaner und ein Australier, waren an der amerikanischen Universität in Kabul tätig. Es heißt, dass einer von ihnen gesundheitlich sehr angeschlagen sei. Vermutlich ist das ein Weg, um wieder Gespräche zwischen den Taliban und den USA aufzugreifen. Monatelang hatten Vertreter der Taliban und der USA verhandelt, um einen möglichen Frieden in Afghanistan einzuleiten. Kurz vor dem Abschluss waren diese Verhandlungen allerdings im September von Donald Trump harsch mit diesen Worten beendet worden. Sie sind tot, womit er sich auf die Gespräche mit den Taliban bezogen hatte. Bislang lehnen die Islamisten es ab, direkt mit der afghanischen Regierung über einen Frieden im Land zu verhandeln. Die Freilassung, so sagte der afghanische Präsident heute, soll dazu einen möglichen Weg ebnen. Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern, vor allen Dingen mit den USA, haben wir einen Weg gefunden, dass die Freilassung dieser drei Männer nicht dazu führen wird, dass die Aufständischen damit gestärkt würden und ihre Attacken dadurch wieder intensivieren könnten. Es war für uns eine sehr schwierige Entscheidung, diese Männer freizulassen, aber es zeigt, dass wir mit vereinten Kräften dahinter stehen, einen Weg des Friedens in Afghanistan zu ebnen.
Informationen waren das von Silke Dietrich. Unser nächstes Thema ist, ohne Übertreibung, richtig groß. Denn auf der Weltbevölkerungskonferenz, die heute in Kenias Hauptstadt Nairobi begonnen hat, geht es im Grunde um das Überleben der Menschheit. Es geht um die Frage, wie viele Menschen verträgt der Planet Erde? Wie viele können friedlich und gut neben und miteinander leben? 2050 werden es Schätzungen zufolge etwa 10 Milliarden sein, wenn es nicht gelingt, das Wachstum der Weltbevölkerung zu bremsen. Doch das braucht Zeit. Aus Nairobi, Antje Dikans.
Die 25 steht groß im Logo der UN-Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi. Denn vor 25 Jahren hatten sich Vertreter von damals fast 180 Staaten in Kairo auf ein Aktionsprogramm geeinigt, mit dem das rasante Wachstum der Weltbevölkerung gestoppt werden sollte. An dieses Programm soll jetzt angeknüpft werden. Bei dem dreitägigen Treffen in Kenias Hauptstadt wird Deutschland von der parlamentarischen Staatssekretärin im Entwicklungsministerium Maria Flachsbart vertreten.
Das Herausragende dieser Konferenz vor 25 Jahren war eben, dass man sich nicht mehr allgemein um Bevölkerungsentwicklung gekümmert hat, darüber diskutiert hat und gesagt hat, welche Zahlen denn erreicht werden sollten, sondern dass man sexuelle Rechte einem jeden Menschen zugesprochen hat und insbesondere eben auch Mädchen und Frauen.
Die Probleme junger Frauen sind heute weltweit gar nicht viel anders als damals. Gerade auf dem afrikanischen Kontinent werden noch immer viele Mädchen zu früh verheiratet. Mit 12 oder 13 Jahren werden sie in Ehen mit sehr viel älteren Männern gezwungen. Andere prostituieren sich. Frühschwangerschaften seien auch ein Armutsthema, sagt Renate Bär von der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung.
Wir haben sogar Fälle in unserer Arbeit, die teilweise Geschlechtsverkehr haben, die Sex haben mit Männern, damit sie sich am Ende die Binden für die Menstruation kaufen können. Und das finde ich, ist unglaublich.
Auf der Konferenz geht es darum auch um Finanzen. Welche Staaten sind bereit, in Aufklärung und Unterstützung junger Frauen zu investieren? Weil das Treffen keine offizielle UN-Konferenz ist, wird die Schlusserklärung für die Staaten aber nicht bindend sein. Die deutsche Delegationsleiterin Maria Flachsbart wünscht sich vor allem Beschlüsse, die den afrikanischen Kontinent im Fokus haben.
Afrika steht vor einer Entwicklung von 1,2 Milliarden Menschen heute auf 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 2050. Das sagen uns die Vereinten Nationen. Für all diese Menschen, gerade auch für die jungen Menschen, muss es genügend Ernährung geben, es muss Gesundheitsversorgung geben und es muss vor allem Jobs geben.
Auch da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. In ganz Afrika sucht jeder zweite junge Mensch vergeblich einen Job.
Ein Bericht von Antje Dikans von der Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info und wir kehren zurück ins Inland. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat sich heute in Dresden mit dem Thema sexueller Missbrauch beschäftigt. 770 Opfer hat die EKD inzwischen ermittelt. Viele davon waren Heimkinder. Heute nun kündigte die EKD an, im kommenden Jahr 1 Million Euro zusätzlich für Prävention und Aufarbeitung zur Verfügung zu stellen. Insgesamt dann 2,3 Millionen Euro. Die Sprecherin der Betroffenen, Kerstin Klaus, begrüßte diesen Schritt heute. Sie forderte aber noch mehr Hilfe für die Opfer von Missbrauch. Aus Dresden, Wolfram Nagel.
Jahrelang hat die Journalistin Kerstin Klaus darum gekämpft, als Betroffene gehört zu werden. Nicht nur die unmittelbaren Folgen sexuellen Missbrauchs seien für sie ein Problem gewesen, sondern auch der andauernde Stress habe sie stark belastet. Ihr sei durchaus bewusst, dass mancher Betroffene gar nicht die Kraft aufgebracht hätte, nun vor der Synode zu sprechen.
Dieser Tag ist tatsächlich in vielfältige Richtung ein Meilenstein. Und als Betroffene, die seit 2010 in intensivsten und auch teilweise sehr anstrengenden Auseinandersetzungen mit dieser Kirche ist, erfüllt mich dieser Tag tatsächlich auch ein Stück weit mit Stolz.
Dass eine solche offene Aussprache überhaupt möglich geworden sei, sei das Ergebnis des Engagements von Betroffenen, so Klaus. Dass die Evangelische Kirche in Deutschland nun auch einen Betroffenenrat gründet, begrüßt Kerstin Klaus ausdrücklich. Doch müsse ein solches Gremium institutionell unterstützt werden. Detlef Zander aus Schwaben sieht einen sehr starken Willen in der Evangelischen Kirche, die Missbrauchsfälle aufzuklären und diese Menschen zu unterstützen.
Aber ich sage auch ganz deutlich, der Wille alleine reicht nicht. Ich sage ganz laut hier, sie muss es tun.
Zander wurde in seiner frühen Jugend von einem kirchlichen Mitarbeiter sexuell missbraucht. Skandalös sei gewesen, dass solche Fälle lange verschwiegen und vertuscht wurden. Oftmals seien nicht die Betroffenen, sondern die Täter geschützt worden. Aufarbeitung sei wichtig, aber sie dürfe nicht nur wissenschaftlich geschehen.
Mir fehlt oft so diese Opferperspektive. Also was tun wir eigentlich für die Opfer? Ja? Wir haben heute auch immer viel geredet
geredet über, was tut die Kirche. Aber wir haben ganz wenig darüber geredet, was tut die Kirche, die evangelische Kirche, insbesondere für die Opfer. Was mich sehr beunruhigt hat, ist auch diese Aussage, dass es die EKD bislang die Entschädigungszahlung ablehnt.
Jedenfalls in einer Form, wie es die Deutsche Bischofskonferenz diskutiert. Für Betroffene in der katholischen Kirche sind bis zu 400.000 Euro im Gespräch. Die EKD hatte bislang stets darauf verwiesen, dass sie Betroffenen Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen gewährt hatte, etwa um eine Therapie zu beginnen.
Von der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland berichtete Wolfram Nagel. Gestern hatte die türkische Regierung angekündigt, inhaftierte mutmaßliche Angehörige der Terrormiliz IS in ihre Heimatländer abzuschieben, also auch nach Deutschland. Heute nun wurden in Offenbach am Main drei mutmaßliche Anhänger des IS vorläufig festgenommen. Die Männer werden verdächtigt, eine, wie es heißt, schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Am Mittag teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt allerdings mit, dass sie damit noch ganz am Anfang standen. Volker Siefert berichtet.
Gefahr für die Bevölkerung sei von den drei Terrorverdächtigen nicht ausgegangen, betonte die Frankfurter Staatsanwältin Nadja Niesen. Die Ermittler hätten in einem frühen Stadium von den Anschlagsplänen erfahren.
Bei dem als Hauptbeschuldigten anzusehenden ältesten Beschuldigten besteht der dringende Verdacht, dass er bereits Vorbereitungen getroffen hat, um im Rhein-Main-Gebiet mit Sprengstoff oder aber mit Schusswaffen einen Anschlag zu verüben und hierbei möglichst viele Menschen, sogenannte Ungläubige, zu töten.
Nach HR-Informationen kamen die Ermittler dem Terrortrio durch einen ausländischen Geheimdienst auf die Schliche. Danach übernahmen Beamte des hessischen LKA die Observation.
Die Ermittlungen hier bei uns laufen seit Ende Oktober 2019. Uns liegen verschiedene Zeugenaussagen vor und wir haben auch verschiedene Erkenntnisse aus verdeckten polizeilichen Maßnahmen.
Die drei waren in ihrem bisherigen Leben bei der hessischen Polizei durch allgemeine Kriminalität aufgefallen. Als Gefährder hatten sie die deutschen Sicherheitsbehörden nicht auf dem Schirm. Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, sieht in der Festnahme der drei Verdächtigen einen Erfolg. Der zeige, dass der Ermittlungsdruck nicht nachlassen dürfe.
Die Tatsache, dass der IS in Syrien militärisch besiegt wurde, hat uns nie dazu gebracht zu glauben, dass wir die sicherheitspolitischen Herausforderungen damit alle bewältigt haben. Wir mussten damit rechnen und müssen damit rechnen, dass die Herausforderungen nach wie vor dort auch bestehen. Und deswegen ist es gut, dass wir halt jetzt auch eben zeigen konnten, dass die Sicherheitsbehörden sehr, sehr wachsam sind.
Die drei Terrorverdächtigen wurden heute vernommen. Morgen wird sich dann entscheiden, ob das belastende Material, dazu dürfte auch die Auswertung der Handys gehören, für einen Haftbefehl ausreicht. Sollte es zu einem Gerichtsverfahren kommen, dürfte eine entscheidende Rolle bei der Festsetzung des Strafmaßes spielen, ob ihnen ein konkreter Anschlagsplan juristisch nachgewiesen werden kann.
Volker Siefert berichtete. Es geht weiter mit dem schönen Thema Urlaub und einer schlechten Nachricht. Wer im kommenden Jahr mit einem der deutschen Thomas Cook Unternehmen verreisen wollte, der war vermutlich schon auf der Hut, nachdem der Konzern im September Insolvenz anmelden musste. Heute wurde es offiziell. Thomas Cook Deutschland hat alle Reisen ab Januar des kommenden Jahres abgesagt. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Thomas Cook mit Sitz in Oberursel bei Frankfurt hat jetzt auch alle geplanten Reisen ab dem 1. Januar 2020 abgesagt. Das gelte für alle Reisen, die bei Thomas Cook, Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucher Reisen und Air Marine gebucht wurden. Thomas Cook werde jetzt die betroffenen Kunden informieren. Dabei dürfte es sich um mehrere hunderttausend Kunden handeln. Wer einen Sicherungsschein habe, könne einen Antrag stellen und versuchen, bereits gezahltes Geld zurückzubekommen. Bislang gibt es keinen Interessenten, den Konzern als Ganzes zu übernehmen. Deshalb werde der Geschäftsbetrieb zum 1. Dezember eingestellt, teilten das Unternehmen und der Insolvenzverwalter mit. Bis Ende November versuche der Insolvenzverwalter aber noch, den Konzern oder Teile nach Möglichkeit zu erhalten. So gäbe es beispielsweise Angebote für die Töchter Bucherreisen und Öger Tours. So könnten zumindest die Hälfte der deutschlandweit 2100 Arbeitsplätze im Thomas Cook Konzern gesichert werden. Nach der Pleite der britischen Mutter musste der Reiseveranstalter Thomas Cook Deutschland Ende September Insolvenz anmelden und nach alle geplanten Reisen absagen.
Lars Hofmann berichtete. Eine gute Nachricht gibt es aber heute auch für Reisende. Bei der Lufthansa wird es wohl vorerst keine weiteren Streiks der Flugbegleiter geben. Die Gewerkschaft UFO und die Fluggesellschaft haben sich am Nachmittag auf eine Schlichtung geeinigt und die könnte über mehrere Monate laufen. So lange soll nicht gestreikt werden. Und damit endet das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Mein Name ist Matthias Wurms und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info.